Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. So, da sind wir wieder für eine neue Folge The Data Brothers. Und an meiner Seite, noch nicht ganz gesundet, aber zumindest podcastfähig, ist der Andreas. Hallo Andreas, wie geht's dir sonst so?
Moin Markus, ich glaube soweit ganz gut. Du hörst es noch, ist noch leicht kratzig, aber der Rest ist schon wieder da, wo er sein soll. Und ich habe eure letzte Folge mit Ulrich verfolgt. Ich fand das total spannend, weil das war genau das Thema, was mich in der Woche getroffen hat und auch noch trifft. Insofern, du siehst, wir sind immer am Zahn der Zeit und insofern, selbst wenn jemand ausfällt, immer gibt's da was zu diskutieren. Finde ich cool, aber ich hatte ja schon im Vorfeld das Gefühl, dich bewegt noch das eine oder andere. Erzähl doch mal, was hast du denn heute mitgebracht?
Oh, wo du das eben gesagt hast mit Zahn der Zeit, möchte ich noch ein Thema aufgreifen. Nämlich, ich hatte Kontakt zu einem unserer stillen Hörer, behaupte ich mal. Also wir wissen ja gar nicht, wer uns alles hört. Und es war sehr interessant. Wir haben einen kurzen Austausch, haben über DAX-Thematiken gesprochen. Und also wir haben tatsächlich auch einen Bildungsauftrag, wie ich merke. Der ein oder andere hört uns doch ganz gerne, um sein Wissen zu erweitern. Und das freut mich. Also jeder, der mag sich äußert und sagt, dass er unseren Podcast cool findet, motiviert umso mehr, um das Ganze aufzugreifen. Und in der Folge mit dem Ulrich waren wir ja eben, wie du es schon gesagt hast, von Dev zu Prod unterwegs. Und in der Folge selber habe ich auch nochmal gesagt, dass wir uns mit dem Thema automatisierten Testen beschäftigen müssten oder mit dem Testing an sich. Ich glaube, das ist gerade hier in dieser Datenwelt nochmal ein Spezialthema und wollte fragen, hast du Bock darauf? Ich meine, wir können dann auch noch mal auf die DevPod-Thematik und Test-Thematik sowieso eingehen.
Nee, alles gut. Finde ich eine coole Sache. To be honest, ich glaube, wenn ich dir jetzt sagen müsste, wie läuft das bei uns, muss ich gestehen, die meisten Kunden streichen das als allererstes, weil alles, was so Richtung automatisierte Tests von Datenintegration, Datenladeplattform angeht, ist eher etwas spärlich und schwach besetzt. Aber ich hoffe, das ist bei dir besser. Insofern bin ich gespannt. Erzähl doch mal, wie läuft es denn bei euch so in den Projekten?
Ja, um auch da ehrlich zu sein, ist es anders, als man sich vielleicht aus einem Lehrbuch vorstellt. Also wenn ich mir da, ich habe mal so ein Buch gekauft, ich kaufe immer mal wieder Bücher, schaffe es meistens nicht, sie komplett durchzulesen, aber ich habe dann immer so eine Introduction, die ich da gelesen habe und so ein Zielbild, was mir vermittelt wird. Und da ging es eigentlich darum, dass wir innerhalb einer guten Entwicklungsprojekts und wahrscheinlich ist es auch größer, mehr als nur Self-Service, wir unterschiedliche Leute haben. Wir haben einmal den Anforderungsersteller, wir haben vielleicht einen Architekten, einen Designer, der diese Lösung konzipiert. Dann gibt es einen Entwickler, einen Umsetzer, der diese ganze Lösung baut. Und dann zum Schluss kommt natürlich auch das Thema Testing auf. Und bei dem Testing gibt es durchaus auch Tester, die hingehen und gucken sich an, was war denn eigentlich mal die Anforderung des Kunden und oder die Requirements, die es gibt, und schreiben entsprechende Testfälle dazu, um das Ganze eben zu verproben, ob man da angekommen ist, wo man eigentlich hin wollte. Und alles, was eben nicht beschrieben wurde, ist eigentlich auch wieder ein Fehler, also in der Auslegungssache, weil es wurde ja nicht beschrieben, man weiß ja nicht, ob es dann 1 oder 0 sein soll. Also es ist erstmal konkret falsch, wenn es etwas gibt, was nicht beschrieben wurde. Und was dann eben hinkommt, ist, dass wir ja unterschiedliche Arten von Tests haben. Häufig in der Entwicklung gibt es sowas wie Unit-Tests. Das heißt, ich nehme eine kleine Komponente und lasse die entsprechend testen und gucke, ob die das Ergebnis macht. Und dadurch, dass ich da mehrere Bausteine habe, die alle für sich valide sind, kann ich eben auch davon ausgehen oder hoffen, dass eben das Gesamtsystem valide ist, bis hin zu, dass wenn ich nur eine Komponente ändere, kann ich auch erstmal nur die einzelne Komponente testen. Da sind wir schon wieder bei dem Thema Entwicklertests. Dann die nächsten Tests wären ja durchaus eben der normale Test des Systems bis hin zu Schnittstellentest, Integrationstest, wo man vielleicht auch das Zusammenspiel mit anderen Komponenten mitgeht. Jetzt wieder zurück zu uns. Im Self-Service BI, meine ich, haben wir schon sehr viele Rollen gekürzt. Letztendlich gehen wir häufig mit dem Gedanken einher, dass an einer Stelle nur noch eine Person ist, die BI betreiben möchte. Vielleicht auch ganz fair, wenn man sagt, wir haben ein kleineres mittelständisches Unternehmen und wir möchten uns dem Thema BI annehmen. nähern und neben dem Controlling vielleicht dies selbst verantworten wollen, bis hin zu Personen innerhalb einer Fachbereich, die das entsprechend machen wollen, da gibt es halt noch nicht diese Kapazitäten. Genauso werden wir, glaube ich, gerade oder sehen wir die Entwicklung innerhalb von Power BI, wo eben das Entwicklungstool sehr einfach gehalten wurde, damit man eben über eine Oberfläche das Ganze machen kann, wo es jetzt hingeht in diese Code-Basiertheit und wir eben über den Code wieder verfügen können und in so eine professionellere Entwicklung kommen, wo es dann eben auch wieder mit dem Anspruch einhergehen kann, dass man sagen kann, hier, ich habe den Code versioniert, ich möchte jetzt auch irgendwie Testing draufsetzen und das Ganze Richtung automatisiertes Testen bringen. Und ich glaube, ein Thema, was man beim automatisierten Testen zum größten Teil hat, wäre tatsächlich noch das Thema mit der Git-Integration. Auch das ist bei Power BI jetzt gerade eher mehr im Kommen. Es gibt immer wieder Leute, die verschiedenste Aspekte genommen haben und schon derzeit entsprechend voraus waren. Ich finde, ein großer Visionär da ist auch der Matthias Tierbach, der da schon einiges gemacht hat mit seinen PBI-Tools. Aber dann für uns auch natürlich wieder der Punkt zu nehmen, was können wir testen, wie können wir testen und was ist da so da? Und ja, bei uns ist relativ wenig. Aktuell bin ich tatsächlich dabei, dass ich hingegangen bin und habe DAX-Queries ausgeführt und habe DAX-Queries von einer alten Modellierung genommen und habe die Ergebnisse gegen das gestellt, was die DAX-Ergebnisse einer neuen Modellierung bringen, um dann eben zu testen, kommen wir trotz Änderung der Modellierung zu dem gleichen Ergebnis bis hin zu, gibt es Veränderungen, die aber erklärbar sind aufgrund der neuen Modellierung und auch gewollt sind. Einfaches Beispiel einfach mal da, wie gehe ich mit Null-Werten um? Möchte ich da eine Null visualisieren oder wirklich die Null zurückgeben? Also ich glaube, wir sind da alle auf dem Weg und umso wichtiger ist es ja, da einfach mal zu teilen, wie es aktuell aussieht, was wir sehen an Möglichkeiten und die Frage, was hast du schon in dem Umfeld gesehen?
Ja, das ist durchaus diffizil. Also ich versuche es mal mit den aktuellen Kundenbeispielen so ein bisschen zu untermauern und da fängt es für mich damit an, dass das Thema, was ist angefordert? Also du sagtest das auch schon, ich habe ganz oft das Thema, der Kunde definiert, was hat er eigentlich gefordert, versucht das natürlich in kleine Häppchen zu zerlegen, dass du sagst, wir gucken uns an in unserem kleinen Baustein, das möchte ich jetzt abgebildet haben, dass er auch sauber und abgegrenzt testbar ist. Und meistens ist immer das Thema, wir haben viele neue Wege, die wir beschreiten. Das heißt, es gibt meist keinen alten Fall, um das gegen irgendwas zu verproben. Also bleibst du meist bei dem, ist das sauber dokumentiert, ist es richtig kodiert und kannst du das in irgendeiner Form verproben? Das versuchen wir dann größtenteils mit unserem Regelwerk in DBT durchzusetzen. Das heißt, das funktioniert schon mal ganz gut. Ich habe einen anderen Kunden, der versucht das, wenn es darum geht, Datenmodellierung zu erweitern, zu standardisieren. Da nutzt er auch wirklich vom Tabula-Editor dann, wenn du so willst, die Best-Practice-Rules. Und da ist es tatsächlich so, wenn der Entwickler sich nicht an die Entwicklungsregeln gehalten hat, dann wird dieses Ding danach so viele Fehlermeldungen bringen, dass du damit nicht durchkommst. Cool daran ist, du kannst dann so ein gewisses Regelset draufsetzen. Wenn du das nicht durchkriegst, kriegst du das niemals von der Entwicklungsstufe, das, was ihr auch schon besprochen habt, auf die nächste Ebene. Das passiert dann automatisiert, kann man immer noch übersteuern. Aber erstmal kriegst du so eine wirklich große Fehlerliste. Das funktioniert über den Tabula-Editor wirklich, wirklich gut, ist aber manchmal sehr stringent. Und wir haben ganz oft den Fall gehabt, dass man dann sagt, es gibt hier so viele Sonderfälle. Dann fängt man an, das Regelkorsett ein wenig aufzuweichen, weil immer diese Ausnahmen vom Standard, macht es etwas schwieriger. Und wir haben letztens den letzten Fall für uns gehabt, da sind wir auch noch nicht bei automatisierten Tests, aber der Kunde baut kriegt ein komplett neues System. Das heißt, wir kriegen nicht mehr ein On-Premise-System, sondern wir kriegen ein Cloud-System und jetzt verproben wir gerade, kriegen wir die Daten, die wir über die Cloud bekommen, die ja übernommen wurden, ist das dasselbe, was wir bekommen, was wir früher über den alten Weg bekommen haben? Also so ein bisschen das Thema Qualitäts- und Datentest. Kommt dasselbe raus, was wir vorher quasi über einen anderen Weg bekommen haben? Mega spannend, weil die Frage ist natürlich immer, wie kannst du dort ein Regelwerk implementieren, dass du mal schnell verproben kannst, ob die Buchung, die über den Weg A geht, also alter Weg on-premise, über den neuen Weg genauso gut funktioniert und kommt dasselbe raus? Also erstmal nur im Backend. Wir sind noch gar nicht im Frontend oder im Datenmodell. Und das Spannende ist tatsächlich dadurch, dass man das komplett umgebaut hat, andere Objekte, Objektnamen, hat der Kollege da wirklich schon seit eigentlich Tagen und Wochen damit zu tun, um erstmal Testfälle zu definieren, um zu verproben, ob das Richtige rauskommt. Also es ist interessant und spannend und das kann man komischerweise nicht wirklich gut automatisieren und das finde ich immer ein bisschen schade. Ich weiß, dass wir da auch gerade bei uns viel am Testen sind, wie man das automatisieren könnte, auch mit DBT, dass du wirklich mal komplette Tests machst. Aber der erste Test ist tatsächlich, ist der Code sauber, ist der valide und wer übernimmt ihn dann von der Entwicklung quasi ins Live-System? Auch immer wieder so ein Thema und du weißt, gestern ist wichtig und morgen muss es schon drin gewesen sein, übermorgen muss das sofort analysiert werden. Diese Zyklen, das Ganze zu kontrollieren, sind extrem kurz geworden und das Self-Service-Tool hilft natürlich auch, um mal schnell was zu implementieren und da gibt's diese Tests noch nicht so und was mir halt noch nicht so gut gefällt, ist natürlich die, wenn du so willst, diese Projektsicht, die man in Power BI dann auch machen kann, die ist schon nicht schlecht, braucht noch ein bisschen und wenn die erstmal richtig implementiert ist, ich glaube, dann kann man vieles verbessern und man kann schneller sehen, ob es Probleme gibt in dem Code. Auch bei dem Thema DAX, da haben wir auch schon viel für uns getestet. Gerade das Thema Performance-Test ist ja manchmal ein so viel wichtiger Punkt. Und meistens reicht es ja nicht aus, mit so ein bisschen Demo-Daten rumzuspielen. Die funktionieren immer ziemlich gut. Meistens brauchst du ein bisschen größeren Topf, also bist du meist irgendwo in der Test-Engine unterwegs. Also da haben wir noch einige Baustellen und man will es natürlich auch nicht verkompliziert, weil am Ende soll der Kunde natürlich relativ leicht das neu implementierte testen können und sagen kann, passt, das übernehmen wir. Oder soll sagen können, Mensch, da sind noch 2, 3 Inhalte, die fehlen mir, da muss ich also auch vielleicht meine Anforderungen nochmal nachschärfen, was durchaus vorkommt. Und ich glaube, das hat sich tatsächlich gegenüber früher verbessert, dass man das Thema Nachschärfen der Anforderungen schnell mal machen kann, weil die Bausteine sind kleiner geworden. Früher hast du immer gewartet, bis der Big Bang kam. Heute sind wir in Entwicklungszyklen viel feingliedriger und schneller unterwegs. Das gefällt mir tatsächlich gut. Und die Werkzeuge unterstützen mich dabei, damit man es auch mal schnell testen und implementieren kann. Das funktioniert auch wirklich mit allen Werkzeugen gut. Und es ist nichts in Stein gemeißelt, wo ich sagen würde, dass es gibt keinen anderen Weg. Aber was halt wirklich noch fehlt, ist das Thema Autotest, dass du wirklich etwas hast, wie testest du am besten das, was du entwickelst hast, gegen irgendeinen Automatismus, dass man das proben kann. Da sind wir noch nicht weit. Aber ich habe schon bei dir auch ausgehört, da sind wir alle noch nicht so weit. Insofern müssen wir uns mit diesen kleinen Tests, die uns dabei unterstützen, auch die PBI-Tools haben schon viel dazu geleistet, der Tabulator, den hatte ich ja schon erwähnt, gefällt mir richtig gut, um so ein bisschen Richtung Standards und Regelset zu kommen. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Aber es ist noch nicht da, wo wir sagen würden, Mensch, das ist perfekt und es läuft voll automatisiert. Alter, nein.
Ja, ich habe nämlich bei LinkedIn auch jemanden in meinem Netzwerk, Name leider Gottes entfallen, aber ich erkenne ihn immer wieder, wenn sein Post kommt, der gerade über diese Automatismen innerhalb von Power oder für Power BI spricht. Da haben wir ja zum Beispiel diesen PBI Inspector, der jetzt auf visueller Ebene sehr stark agiert, wo man eben Sachen überprüfen kann, wo es schon so Vorlagen gibt, wo man sagen kann, okay, ich möchte nur so und so viel Visuals auf einer Seite haben. Ich möchte, dass die Visuals sich nicht überlagern. Ich möchte vielleicht irgendwelche Abstände einhalten. Auch das ist gut, dass man das eben machen kann. Eben die Arbeit besteht aber jetzt wieder darin, das Ganze auf dein eigenes Projekt zu überführen, zu sagen, was sind denn die Regeln, die ich gerne einhalten will? Und dann eben in diese kontinuierliche Nutzung zu kommen, weil du es ja auch gerade schon angesprochen hast, es gibt durchaus Tests, die sind einfach Wegwerftests. Ich mache jetzt meinen Umzug zu einem anderen System. Ich möchte hier jetzt Tests machen, die ich immer wieder verprobe, solange ich den Umzug mache. Aber sobald ich die Migration abgeschlossen habe, dann werde ich das ganze Thema verwerfen und werde es nicht noch einmal neu nutzen müssen. Also typische, ich kontrolliere die alte Lösung gegen die neue Lösung. Dann hingegen gibt es solche Sachen, wo es in die Richtung ein Projekt, was die DAX-Views instrumentalisiert, wo man sagen kann, okay, ich mache Abfragen, die sich sogar entsprechend einfach kennzeichnen mit einem Namen als Abfrage und die eine bestimmte Struktur aufweisen muss, die dann eben alles machen kann, was DAX machen kann. Wichtig ist, dass er nachher den Testnamen rausgibt und einen entsprechenden Status, ob der erfolgreich war oder nicht. Und das kann man nachher über ein Skript ausführen lassen und kann das Ganze dann auswerten, ob all diese DAX-Abfragen das richtige Ergebnis geliefert haben. Aber auch da sind wir jetzt dann wieder gebunden an bestimmte Sachen. Also ich muss ja wirklich steuern können, ob ich vielleicht zu meiner Berechnung einen definierten Eingabewert eingeben kann und einen entsprechend erwarteten Ausgabewert auswerten kann. Also zum Beispiel bei so einem Measure muss ich sicherstellen, dass wenn ich diese Measure-Berechtigung prüfen kann, dass in meiner Auswertung ich auf einen bestimmten Datenbereich abgrenze, wo ich weiß, dass ich unter diesem Datenbereich folgendes Ergebnis auf dieser Berechnung herbekommen muss. Und diese Daten muss es halt dann geben. Entweder in einem Test-Dataset oder eben in einem Live-Dataset, wo wir schon wieder in dieser Rolle sind. Ja, viele arbeiten doch ganz gerne mit den Live-Daten und die unterliegen gegebenenfalls ja auch stetigen Veränderungen. Ich glaube aber, gerade dadurch, dass wir diesen schnellen Cycle haben innerhalb der Entwicklung und dass auch viele Self-Service-Nutzer unterwegs sind, wir schmeißen teilweise Sachen um. Also ich habe immer das Bild im Kopf, man ist in so einem Raum, der ist sehr eng, da stehen überall zerbrechliche Sachen und man kümmert sich gerade um ein Thema und schmeißt mit seinem Hinterteil eine Vase von einem Sockel, weil man einfach, das kriegt man gar nicht mit und plötzlich ist da was zerbrochen und dreht sich zu der zerbrochenen Vase um und in dem Moment, wo man sich dreht, schmeißt man schon wieder das nächste Teil um. Also ich glaube, dadurch, dass wir glauben, wir wären sehr agil, schaffen uns aber wieder häufig viel Arbeit oder viele Sachen, wo wir uns vielleicht sogar gar nicht mal trauen, uns in diesem engen Raum zu bewegen, weil wir einfach zu viel Angst haben, dass wir etwas umwerfen. Und dafür müssen wir es einfach schaffen, dass wir definieren können, wie soll eigentlich das aussehen, was wir hier haben. Und dass ich nach meiner Änderung einen Knopf drücken kann und kriege ein Feedback, dass unter den Aspekten, die ich definiert habe, alles noch so funktioniert wie vorher, ohne dass ich irgendwas umgeworfen habe. Und da, ja, das ist einfach wichtig und wird einfach kommen und muss auch Self-Service-tauglich werden. Bedeutet nicht, dass die Tests schreiben müssen und so weiter, aber wir müssen ihnen irgendwie Zugang geben, dass sie sagen können, okay, ich habe hier Self-Service-mäßig etwas geändert und ich kann jetzt mir ein Feedback einholen, wie viel von den Sachen, die ich irgendwann mal definiert habe, funktionieren noch. Und wo du das gerade auch angesprochen hast mit Lasttest und Performance-Test, ist ja auch nochmal sehr, sehr spannend, weil aktuell oder größtenteils aktuell wir ja von der Entwicklungsumgebung, meistens von unserer Power BI Desktop-Umgebung auf unserem lokalen Rechner sprechen. Das, was dann nachher im Wirkbetrieb ist, ist ja etwas, was in der Cloud ist und was ja in der Cloud ganz anderen Kapazitäten unterworfen ist. Und wenn ich dann das Ganze auch adäquat testen wollte, muss ich ja eine vergleichbare Infrastruktur schaffen in der Cloud, was mir ja natürlich auch entsprechende Kosten gegebenenfalls zuführt. Die kann ich vielleicht dann temporär aktivieren und deaktivieren, um die Kosten geringer zu halten. Aber ich will ja nicht mein Produktivsystem mit einem Lasttest belasten und bekomme dann eben schlechte Rückmeldungen aus dem Produktivbereich, weil ich irgendwie den Produktivbereich abgeschossen habe. Es sei denn, Überlegungen könnte man vielleicht auch machen, dass man entsprechende Zeitfenster hat. Aber heutzutage ist es ja auch so, dass Microsoft anbietet, Lastspitzen über eine Zeit abzubezahlen. Das bedeutet, wenn ich abends eine hohe Spitze gemacht habe, kann ich die Auswirkungen davon ja auch noch am nächsten Morgen merken. Habt ihr in dem Bereich Lasttest schon viele Erfahrungen gemacht?
Also Erfahrung ja, aber noch nicht das richtige Ergebnisset, wenn du so willst. Und wir haben zum Beispiel immer das Thema, du weißt ja, wie das ist, wir nutzen dann auch Fabric, wie viele andere auch. Jetzt gibt es dort so viele Protagonisten, die in der Produktion unterwegs sind und es gibt da ja durchaus unterschiedliche Anwendungsfälle. Der eine sagt, ich will meinen Sales Report haben, der andere seinen Marketing Report, der Finanzreport. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Data Scientisten und die brauchen auch immer, ich will das mal so sagen, gewisse Zeiten, gewisse Performance Peaks, wo sie wirklich mal große Analysen, große Datenmengen einfach mal wild durchwühlen. Und da ist es wirklich extrem. Wir hatten das jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal, wo ich sagen muss, dass du diese Lastspitzen extrem hoch hattest, ganz kurz. Klar, du kannst das dann, wie du es schon ansprachst, irgendwie später abzahlen. Und dann kommt dann schon mal die Frage, sag mal, was war eigentlich diese CU? Ich musste so schmunzeln, weil man vergisst das doch mal wieder, was man da wirklich quasi gekauft hat. Du kaufst ja eher was Virtuelles. Aber das Spannende ist tatsächlich, jeder hat ja einen anderen Approach, mit diesen Daten etwas zu machen. Und die, gerade die Data Scientisten, die brauchen dann immer möglichst viele Daten, weil sie ganz viele KI-Lösungen drauf laufen lassen, irgendwelche Analysen und Verprobungen machen. Das ist mega spannend. Und die brauchen dann halt mal ganz kurzfristig viel Leistung. Und dann ist erstmal wieder 3 Wochen Ruhe. Aber es gibt halt die Menschen, die das permanent benötigen. Insofern finde ich das mega spannend. Und ich weiß halt noch nicht genau, wie man das in Fabric etwas besser steuern kann. Und da sind wir noch dran, dass wir wirklich so diese Lastspitzen etwas mehr steuern können und auch vielleicht die einzelnen Services etwas besser. Ich weiß, früher auf dem schönen SQL-Server, je nachdem, wo du unterwegs bist, kannst du das Ganze ein bisschen besser steuern. In Fabric ist das unterwegs, da kommt was. Finde ich auch gut, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen in diese Richtung gehen kann. Oder man muss sich halt überlegen, dass man vielleicht 2 Fabric-Instanzen besitzt, die wirklich autark voneinander sind. Der Punkt ist aber auch das, das scheuen ja viele und die fragen sich mal, nehme ich dann lieber nur eine oder kaufe ich mir 2 kleinere? Diese Diskussion haben wir immer wieder und du weißt, dann nimm doch lieber gleich die ganz große, weil der Scientist braucht halt viel Leistung, aber er braucht sie wirklich nur ab und zu mal und nicht permanent. Insofern fahren wir eher das Prinzip, wir halten uns etwas kleiner und ab und zu nutzen wir mal die Lastspitzen, um das Ding etwas hochzufahren. Da sind wir gerade dran. Aber wir versuchen halt im Moment in diesem Monitoring noch herauszufinden, wo sind denn diese Lastspitzen? Und wir haben festgestellt, die meiste Zeit ist das System relativ, ich will das mal so sagen, wenig unter Last. Und wenn du so bei 30-40% bist und der Rest des Tages ist eigentlich Ruhe und 1-2 Mal gehst du wirklich an die 100%, aber das passiert dann vielleicht 1-2 Mal im Monat. Dafür muss man sich jetzt nicht den großen Porsche hinstellen, weißt du ja auch, es kostet am Ende ja auch. Aber also, was ich sagen muss, bei diesem ganzen Thema Lasttest und Monitoring sind wir gerade noch wirklich dran und gemeinsam mit dem Kunden, um dann eine bestmögliche Auslastung hinzubekommen und das Thema Monitoring so nicht zu überborden, aber trotzdem, dass jemand das auch mitbekommt. Was wir aber vielmehr auch noch haben, und du hattest das ja auch angesprochen mit diesen vielen coolen Tools. Ich habe gerade einen Kunden, der hat sich mit dem Measure Killer etwas näher beschäftigt, auch um das Ganze dieser, ich nenne das mal der Flut der ganz vielen DAX-Measures, ein bisschen in den Griff zu bekommen, denn da hat ja jeder auch einen anderen Ansatz, wie er etwas modelliert, wie er DAX baut und so weiter. Und ich bin Fan davon, DAX erst dann, wenn dir nichts Besseres einfällt. Und idealerweise würde ich mich immer über einen Sum freuen und den Rest muss man hoffentlich nicht haben. Aber natürlich kommst du nie dran vorbei, Markus, wissen wir. Aber im Prinzip finde ich es halt cool, dass du jetzt wieder Werkzeuge hast, die dich dabei unterstützen und dir zumindest schon mal zeigen, guck mal, hier hast du 20 Measures, davon benutzt du eigentlich nur 5. Und die anderen sind so, ja, da hat sich mal jemand was gedacht, aber es wird gar nicht so genutzt. Also wo war die Anforderungsdefinition für das, was da gebaut wurde? Wieder das, wer verprobt das Modell und wer gibt frei, dass diese entsprechenden Strukturen auch so genutzt werden sollen? Da sind wir noch, ich will das mal so sagen, auf einem guten Weg und keiner guckt sich's an, wenn es funktioniert, ob da 5 DAX-Measures völlig überflüssig sind. Das muss noch ein bisschen besser werden und diese Tools helfen ja eigentlich nur, den Prozess etwas zu unterstützen. Aber besser wäre es natürlich, du hast es sauber definiert und jede Formel, die hier existiert und jede Struktur hat irgendjemand auch veranlasst. Weißt ja, wie das ist, ne? Wieder ein Schild aufgestellt und keiner weiß, warum hier schon wieder eins steht. Bei DAX ist das ziemlich ähnlich und da sind wir stark hinterher und versuchen, das wirklich einzudämmen. Aber diese ganzen Werkzeuge versuchen ja nur etwas zu unterstützen. Besser wäre es natürlich, es hat jemand da immer ein Auge drauf und insofern bei uns ist es quasi derjenige, der das Ganze anfordert, der nimmt es ab und sagt am Ende, ich übernehme das und es sollte möglichst nichts dran vorbei. Also muss es jemand definiert haben. Ist das bei euch auch so stringent oder versucht ihr natürlich möglichst schnell auf das zu reagieren, was jemand benötigt? Und ich hoffe, es gibt dafür eine Anforderung oder machst du auch mal Dinge ohne Anforderung?
Boah, das sind ja aber viele Fragen und gemeine Fragen. In der Hinsicht, weil wir sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Wir sind ja bei uns durchaus sehr stark impulsgebend. Das heißt, wir beraten häufig und meistens sind die Umsetzer oder die Leute, die etwas machen, jemand anderes. Und daher ist das so ein bisschen schwankend. Bei dem Thema mit dem Measure Killer, das ist übrigens eines meiner Lieblingstools mittlerweile und ich nutze noch nicht mal alle Features, du hast ja auch da schon jetzt ganz viele Features im Rahmen vom Fabric. Ich finde auch die kostenlose Version lohnt sich für jeden, vor allem wenn es darum geht, Strukturen umzubauen. Also du nimmst im Prinzip den Measure Killer, lässt dir mal beschreiben, was mit welcher Abhängigkeit da ist und merkst dann plötzlich, welche Dinge muss ich umziehen, damit ich sie killen kann, beziehungsweise was wird denn wirklich genutzt, was kann ich rausnehmen. Bei diesem wirklich genutzt und rausnehmen sind wir wieder an diesem Punkt, dass Leute sagen, besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. Deswegen werden dann so bestimmte Measures einfach dagelassen, was uns natürlich wieder zu Fall bringt, wenn wir hingehen und sagen, okay, wir möchten Sachen verproben und nutzen meinetwegen eine Berechnungsgruppe, also Calculation Group. Und gerade dieses Measure macht mit der Calculation Group Probleme und wir wissen gar nicht, ob dieses Measure überhaupt benötigt wird. Oder dieses Measure macht nach dem Umbau der Datentabellen Probleme oder nutzt auch eine Spalte, die eigentlich nicht benötigt wird, die eine sehr hohe Granularität hat, weil das ist ja durchaus der Punkt. So ein Measure, es ist ja nur ein bisschen Metadaten. Das ist ja nichts, was wirklich in dem Datenmodell irgendwelche Probleme macht. Vor allem, es wird ja dann ausgeführt, wenn ich es aufrufe und erzeugt dann meinetwegen eine hohe Last auf meine Applikation, aber nur, weil es da ist, hat es sehr wenig, sehr, sehr wenig Impact. Also es bedeutet, es kommt immer dann zum Problem, wenn es ins Einsatz kommt oder wenn ich irgendwas verändere und anpassen muss und dieses Measure steht mir im Weg rum, weil ich eben nicht weiß, wer nutzt es, wofür wurde es angelegt. Und daher bin ich schon dabei, dass ich sage, ich sollte immer nach Anforderung handeln und sollte das auch fast darauf reduzieren. Und wie du es schon sagst, mit dem Measure Killer ist es ganz gut, dass man eben erkennen kann, zumindest ja, fast rückblickend erkennen kann, wofür wurde es denn eingesetzt, in welchem Umfeld könnte es denn einen Zweck erfüllen und dann zu schauen, wie man es entfernen kann. Und auch da, also jetzt in meinen letzten Projekten, viel gesehen, wo Measures genutzt wurden oder Sachen genutzt wurden, wo man merkt, okay, das Visual wurde kopiert, wurde angepasst, das Measure läuft auf einen Fehler, stört aber das Visual nicht oder bringt ein Ergebnis, was das Visual nicht stört und es ist einfach da geblieben, weil keiner wusste, dass das Measure da ist und überhaupt irgendwelchen Einfluss hat oder es wurde eine Funktionalität nachgebaut, die, und das kann ich jetzt auch nur wieder annehmen, zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht zur Verfügung stand oder einfach nicht gewusst war. Das heißt, der Ersteller stand vor einem Problem, wollte meinetwegen bestimmte Spalten sichtbar haben, wusste nicht, dass man sagen kann, ohne Daten anzeigen oder dieses ohne Daten anzeigen hat zu viel gezeigt und hat sich dann ein Measure genommen, was dafür sorgt, dass eben für jede Spalte ein Ergebnis kommt und dadurch wurden dann eben diese Spalten aufgedrückt. Also da sind sehr viele Sachen dabei und ich glaube, da sind wir dann wieder auch ganz gut bei dem Punkt, was ich eben angesprochen habe. Alles, was vorher keine Definition hatte, wäre nach Test ein Fehler und wir brauchen diese Definition, damit wir eben die Testfälle erstellen können und auch darauf eben entsprechend Sachen testen müssen. Und dann könnte man wieder hergehen und das war ja jetzt eben auch bei dem Thema, ich weiß gar nicht, hatte ich es gerade schon angesprochen, mit der DAX-View, also dass jemand über diese Sache testet. Da gibt es halt viele Tests, die kannst du über die Metadaten auch machen und kannst natürlich auch versuchen herauszufinden, ähnlich wie es der Measure-Killer macht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die hatten es auch auf der Liste, dass die in den automatisierten Tests mit reinkommen wollen, also ein Interface bieten möchten, dass man auch den DAX-Measure-Killer in seiner CICD-Pipeline mit reinbringen kann, um solche Warnings hochpoppen zu lassen oder irgendwelche, ich bin sehr gespannt, wie gesagt, ich habe es mir noch nicht tiefer angeguckt, aber dass du hingehen kannst und kannst dann sagen, okay, ich habe folgende Measures gefunden und ich finde für folgende Measures eine Definition, was sie machen und es sind 5 Measures drin, die in mein Datenmodell hinzugekommen sind, wo ich eben keine Infos zu habe, wofür sie eigentlich gedacht sind. Und das kann ja wieder weitergeführt werden, wenn man an solche Dinge denkt, wie nachher meinetwegen Measure-Katalog oder Kennzahlen-Katalog und so weiter, dass wenn wir in den Self-Service-Bereich reingehen wollen und jemand ein Datenmodell nutzt, was er nicht selber erstellt hat, möchte da Berichte drauf erstellen, dass er trotzdem weiß, welche Measures kann ich nutzen, welche sind verifiziert, zu welchen Measures habe ich eine Beschreibung, auf die ich mich verlassen kann. Und das sind ja auch viele Gedanken, wo wir wieder in diesen Rahmen von Data Product, was wir ja auch mal hatten, hingehen. Also wir stellen etwas bereit und es muss so eine Güte haben und muss förmlich ein TÜV-Kennzeichen bekommen haben oder es muss bestimmte Tests durchlaufen haben, eine Checkliste. Und ich glaube, die Automatisierung ist da wirklich der Punkt, dass der Self-Service-Benutzer nicht bei jeder Änderung sagt, boah, nee, da muss ich 10, 20 Sachen prüfen, da habe ich keinen Bock drauf, ich lasse lieber die Änderung, sondern zu sagen, okay, ich mache die Änderung, drücke auf den Knopf und wenn dann eine grüne Lampe leuchtet, dann bin ich safe und kann das Ganze hochladen und ich bin einfach effizienter und schneller geworden in der Hinsicht, dass ich diesen Cycle auch immer wieder geprüft und zertifiziert habe. Und deswegen ist das, glaube ich, unumgänglich. Hast du noch was zu ergänzen da?
Ja, ich musste, als du vorhin das erzähltest mit dem, ich stehe in dem Raum mit den Vasen und drehe mich um. Da fiel mir immer wieder dieses ein, Mensch, wo war die Measure noch, die schon immer Schwierigkeiten gemacht haben, und ich ändere jetzt an einer anderen Stelle und plötzlich bedeutet das, diese 5 Measures, die ich vorhin ansprach, die sind davon betroffen, weil ich eine Änderung gemacht habe. Und das fand ich zum Beispiel auch schon im Tabular Edit gut, wo du relativ schnell sehen kannst, Mensch, ich habe jetzt hier etwas geändert, die anderen 3 geben mir ein Warning aus, alles klar, ich glaube, ich sollte sie mir nochmal anschauen, denn ich habe da etwas geändert, was die dann auch in irgendeiner Form nutzen. Weil es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn du Measures und Strukturen drin hast, also gerade Measures, die plötzlich nicht mehr funktionieren, auch wenn sie keiner benutzt, Markus, aber du weißt, wie es ist, was da ist, muss zumindest in irgendeiner Form so funktionieren, dass es inhaltlich korrekt ist. Und da sind wir immer bei diesem Punkt, wie kannst du dem Entwickler klar machen, dass das, was er verändert, dass das immer gewisse Auswirkungen hat. Also insofern, solche Werkzeuge helfen mir, um dann relativ schnell klar und deutlich zu sehen, wir haben hier eine Herausforderung und da sollte jemand nochmal draufschauen. Deswegen finde ich so auch diese Testings, die nach dem Entwickeln kommen, super wichtig, weil alles, was in der Produktion landet und in irgendeiner Form zu Problemen führt, weiß ja selbst, das schlägt schneller zurück, als du gucken kannst. Und insofern finde ich es gut, wenn man da so ein bisschen an das Thema Standards und Regeln wieder arbeitet. Du weißt, ich komme immer wieder auf dasselbe zurück. Aber ansonsten kann ich nur sagen, ich glaube, da sind viele Dinge im Werden, sind viele Tools, die uns bei dem Leben unterstützen. Das funktioniert richtig gut. Bin ein absoluter Fan von den ganzen Tools, die man da einsetzen kann, die uns das Leben leichter machen. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen an das Thema Regeln und Normen und Strukturen hält, dann funktioniert das Ganze richtig gut. Und ich bin bei dir, was nicht angefordert ist und was muss ich auch nicht umsetzen. Insofern ist das, was du umgesetzt hast, was nicht gefordert wurde, irgendwie auch ein Fehler, ne? Also insofern sind wir dabei.
Ein Thema, weil du es gerade angesprochen hast und dann auch nochmal wieder so aus dem Real-Life-Thema. Also ich bin jemand, der, wenn in diese Impulssachen geht, und wir haben ja unterschiedliche Skills von den Entwicklern in dem Rahmen oder vom Kunden her, der im Self-Service arbeiten will, ich bleibe häufig bei einer einfachen Systematik. Und was wir da gemacht haben und besprochen haben, und ich habe es auch auf LinkedIn gepostet und auch der Martin Bubenheimer hatte es nochmal gut zerlegt, dass ich ein bisschen voreilig gewertet habe in dem Bereich, aber ich möchte es trotzdem nochmal ansprechen. Es war, wir haben uns dazu entschlossen, Calculation Groups zu nutzen und haben so eine Ansicht gemacht und haben da gemacht, Month to Date, Year to Date, kann jetzt für jede Measure berechnet werden, und wir haben auch eine Abweichung vom Vorjahr gemacht. Dann haben wir die verschiedensten Measures mit in die Matrix reingenommen. Alles kein Problem, alles so, wie wir es haben wollten. Am Ende des Tages wollten wir dann noch ein Conditional Formatting reinbringen und haben einen Hexcode angegeben, der sich ermitteln sollte aufgrund eines Measures und dann eben die entsprechende Formatierung reinzubringen. Und wir haben nur dieses Measure genommen und haben es in die Visualisierung reingemacht und es machte pop und die Visualisierung ging auf einen Fehler. Und sagte eben, dass sie einen Zahlen- oder Datumswert braucht und eben nicht mit Text arbeiten kann. Ich erstmal überlegt, weil was ist denn jetzt hier passiert? Ja, und habe dann sofort natürlich an die Calculation Groups gedacht und an die offensichtlichen Sachen Month to Date, Year to Date. Und hatte auch in meinem LinkedIn-Post auch das eben nochmal hinzugeben gesagt, okay, das funktioniert nicht mit Text Measures. Und da ist dann eben das, was der Martin mich nochmal korrigiert hat, den Punkt, dass er die Year to Date Sache eigentlich nur so ein Zeitshift macht, aber nicht das Thema Aggregation. Das heißt, dieser Zeitshift selber ist nicht das Problem, weil das Textmeasure kommt dann wieder zum gleichen Ergebnis, egal in welchem Zeitraum, oder ermittelt es eben ein bisschen anders. Was vielmehr das Problem war, dass ich eben die Differenz ermitteln wollte und wollte dann im Prinzip einen Vorjahreswert im Verhältnis setzen zum aktuellen Wert, und da braucht er dann tatsächlich eine Zahl, weil er Texte nicht in dem Sinne im Verhältnis stellen kann. Und für mich war in dem Moment, als wir das gemacht haben, eben klar, dass die Calculation Groups das Problem sind. Die Einzelteile waren auch alle eigentlich relativ simpel. Wir haben uns aber im Anblick der Zeit erstmal nicht dafür entschieden, jetzt die Logik innerhalb der Calculation Groups zu machen, sondern dass diese Conditional Formatting war mehr in dem Bereich nice to have oder ein Experiment und haben das erstmal ausgeklammert. Aber es zeigt dann plötzlich, dass wenn man in solchen Konstrukten, und das hat ja auch der Martin dann nochmal in seinem Post oder seinem Kommentar ganz gut dargestellt, wenn man so bestimmte Standard und Regeln hat und weiß, was denn diese einzelnen Berechnungsgruppen oder Berechnungen machen, dass man dann eben auch dahin gehen kann, den Code in einem standardmäßigen Umfang zu machen und zum Beispiel mit einer IsNumeric abzuprüfen, ob diese entsprechende Prüfung machen kann. Bei uns war auch nochmal Conditional Formatting auf den Calculation Groups drauf, die dann auch nochmal gemacht haben. Also in dem Moment, in der Zeit, das Meeting war fast zu Ende, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht in den Code rein und passen das alles nochmal an. Aber das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist echt was, wenn du das wirklich als Tool dabei hast und könntest solche Standardregeln irgendwie über deinen Code verproben lassen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, der noch kommt im Rahmen von Self-Service, wäre eigentlich der Wunsch wahrscheinlich. Also Microsoft setzt ja immer sehr viel auf die Community, aber in Summe der Wunsch, dass der Self-Service-Anwender das Ganze in dem Microsoft-Produkt haben will oder dass es sich irgendwie in den Power BI Desktop oder wenn es Richtung Service mehr und mehr geht im Service, dass es irgendwas am Standardprodukten gibt, die auch von Microsoft-Seite schon mal eine Struktur vorgeben, um solche Regeln oder solche Dinge vorzuplanen. Ich bin mir nicht sicher, wie es sein wird, weil ich glaube, in der Enterprise-Entwicklung, wenn wir über Git sprechen, ist in der normalen Entwicklung auch so, dass die Module, die Unit-Tests zum Beispiel machen, dass Unit-Test-Module häufig auch ein Community-Thema sind und auch die entsprechenden Tests oder Standard-Tests, die es da gibt, Community-Arbeit sind. Beim Best-Practice-Analyzer, was du gerade angesprochen hast, ist ja von einem Microsoft-Entwickler erstellt worden und als Community Eingabe in verschiedenste Tools reingeflossen, also zum Beispiel in den Tabular Editor. Gleichermaßen haben wir ja, ach, lass mich lügen, in Fabric gibt es jetzt diese Python-Bibliothek, die schon viele mitbringen. Ich glaube, Senpai ist es oder ist es doch noch eine andere. Der Name ist mir entfallen, der wurde auch umbenannt, deswegen. Aber das gibt halt Sachen, die sind immer noch aus der Community und ich glaube, für die Akzeptanz im Self-Service-Bereich muss entweder der entsprechende Verantwortliche oder mit technischem Hintergrund dem Self-Service-User etwas einfach zu bedienendes an der Hand geben oder wir müssen etwas in einem Microsoft-Produkt bekommen, wo man auf einen Knopf drücken kann und auch entsprechende Tests durchlaufen lassen kann und Regeln entsprechend definieren und hinterlegen kann. So, wenn du nichts mehr zuzufügen hast, dann sind wir schon sehr, sehr weit gekommen und bräuchten eigentlich noch unsere drei Dinge für den Nachhauseweg. Möchtest du anfangen oder soll ich?
Ich gebe dir die Chance. Vielleicht bleibt ja noch ein bisschen was an Krümel über. Also, wenn du magst, mach mal den ersten Aufschlag.
Okay, dann wäre meine erste Bitte, dass man sich mit dem Thema automatisierenden Testen beschäftigt, sich anschaut, was denn eigentlich so die aktuellen Themen sind, die einem am meisten bewegen und mal schaut, was es dann gegebenenfalls schon für Lösungen gibt. Also, dass man schaut, was kann ich nutzen? Ich finde immer noch PBI Inspector, die Definition ist sehr hart und sehr schwer. Das Tool ist aber eigentlich relativ cool zu bedienen, weil das kann man jemandem beibringen, auf den Knopf zu drücken, vorher eine Rule-Datei und eine PBIX-Datei angewählt zu haben und eine visuelle Rückmeldung zu bekommen, ob irgendwas gegen die Regeln verstoßt. Das ist schon ziemlich cool. Dann hast du Part 2.
Ja, ich mache es mir relativ leicht. Ich hatte ja schon den Tabular Editor angesprochen. Ich begrüße es, wenn jemand versucht, die Best Practice Rules dort zu nutzen. Da gibt es auch wirklich schon tolle Vorlagen, um da so ein bisschen in dieses Thema reinzukommen. Auch mit dem Hinweis, es gibt ja eine Fehlermeldung und Infomeldung. Das sind ja durchaus unterschiedliche Ansätze. Was ich daran wirklich gut finde, dass man dadurch es erreicht, dass man so hin zur Standardisierung kommt, dass dann wirklich jeder sich so ein bisschen an unsere, wenn du so willst, Normen hält und du kannst die Regeln ja auch selber definieren. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut und ich kann nur sagen, den Kunden, den ich dort betreue, der hat da wirklich ein großes Entwicklungsteam und wenn sich alle an diese Regeln halten, funktioniert das wirklich gut und man kommt auch mit dem automatischen Deployment ziemlich gut durch. Insofern kann ich nur sagen, nutzt das. Es hat für mich absolute Vorteile. Ich weiß, es ist natürlich wie immer ein Regelset und man muss sich so ein bisschen daran auch halten. Insofern würde ich mich freuen, wenn da der eine oder andere auf diesen Zug mit aufspringen kann.
Genau. Und der letzte Punkt, den ich sagen würde, ist so, wir kommen gefühlt immer wieder aus einer Welt, die schmutzig und dreckig ist. Und wenn wir, dann meinen wir meistens irgendwas, was in der Excel gebastelt wurde und so weiter. Und in dieser Welt, weiß ich, gab es kein automatisiertes Testen. Aber dennoch sollten wir alle dran arbeiten wollen, uns weiterzuentwickeln, voranzugehen. Und es gibt nichts Besseres, als zu wissen, dass das, was man gemacht hat, nichts anderes kaputt macht. Und daher sollte es in jedem eigenen Interesse liegen, das Thema automatisiertes Testen voranzubringen, weil nur dann kann man eigentlich also ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, aber wirklich ruhig schlafen. Ich habe es auch in meiner Entwicklerzeit häufig gehabt, dass ich nachts wach geworden bin und dachte, um 2 Uhr läuft der Job, um 3 Uhr läuft der Job. Und wir haben tatsächlich auch Fälle, wo Ladeprozesse eine Ladezeit gegebenenfalls erreicht haben, dass man, wenn man sie am nächsten Morgen erst einen Fehler feststellt, den fixen soll, dann wieder neu starten lassen können, dass am Tagesende vielleicht doch noch keine Zahlen zur Verfügung stehen. Also drum, prüft eure Entwicklung so, dass ihr sicher sein könnt und ruhig schlafen könnt. Und damit würde ich diese Folge abschließen. Bis dahin. Ciao.
Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.